Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Auch in diesem Jahr dürften die Dividenden wieder üppig sprudeln. Erste Unternehmen haben die Gewinnausschüttung bereits überwiesen. Ihre Hochzeit hat die Dividendensaison aber erst im April und Mai. Wie hoch fallen die Dividenden und vor allem die Dividendenrenditen aus? Und warum ist die Dividende so wichtig für unseren Anlageerfolg? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, es dürfte ein weiteres Rekordjahr werden. Rund 440 Milliarden Euro Dividenden sollten die Unternehmen des breiten europäischen Aktienindex MSCI Europe für das Jahr 2024 ausschütten. Läuft es bei den Unternehmen wirklich so gut?
Ja, offensichtlich ist das so, dass die großen europäischen Unternehmen global aufgestellt sind, damit nicht so sehr von der Wachstumsschwäche in Europa getroffen. Und traditionell ist es ja so, dass Europa relativ hohe Dividenden auszahlt. Das ist ja in anderen Regionen der Welt anders. Aber der MSCI Europe kommt dann auf eine Dividendenrendite von 3,3%. Das vergleicht sich mit Bundesanleihen zum Beispiel, wo man dann bei 2,5 liegt. Also das ist schon ein Stück mehr und von daher durchaus attraktiv.
Allerdings darf man natürlich eine Dividende nicht mit einem Zins vergleichen. Das hinkt immer so ein bisschen, ne? Weil eine Anleihe natürlich keine Aktie ist.
Absolut, da haben wir natürlich ein völlig anderes Risikoprofil. Dividenden oder Aktien hängen natürlich an den Aktienkursen dann auch. Und vor allen Dingen regnet es bei den Kursen immer sehr rein. Deswegen sollte man sich auch gut damit beschäftigen, wenn Dividenden gekürzt werden. Also nicht nur den höchsten Dividenden nachlaufen, sondern den nachhaltigsten Dividenden, also den Unternehmen, die wirklich auch eine Historie haben und mit großer Sicherheit die Dividende auch weiterhin in der Art und Weise zahlen wird, wie angekündigt.
Das hätte ich dich nämlich gleich auch noch gefragt. Was verbirgt sich hinter dem Dividendenaristokraten? Das hast du nämlich eigentlich gerade schon erklärt.
Genau, da gibt es so ein paar Unternehmen, die typischerweise aus Branchen kommen, wie Versicherungen, manchmal auch die Telekommunikation, die Versorger. Bei Versorgern haben wir natürlich mittlerweile ein sehr heterogenes Feld. Früher waren das ja
Witwen- und Waisenpapiere.
Ja, heute würde ich das so nicht mehr sagen, weil wir eben sehr unterschiedliche Unternehmen da von Erneuerbaren über Kraftwerksbetreiber, Netzbetreiber und so weiter und so fort dabei haben. Ja, aber es gibt eben die Unternehmen, die schon seit Jahren und Jahrzehnten Dividenden stabil zahlen, sie auch regelmäßig angehoben haben und die werden dann typischerweise als die Dividendenaristokraten bezeichnet.
Du hattest gerade schon gesagt, so eine Dividende, Dividendenrendite kann auch trügerisch sein. Da fallen mir natürlich sofort die Autoaktien ein. Die Kurse abgestürzt, die Dividenden noch unverändert, heißt dann eben auch hohe Dividendenrendite, das sind glaube ich teilweise 8, manchmal sogar 10% gewesen zuletzt. Aber man weiß eben nicht, wie es weitergeht. Wird da vielleicht was gestrichen? Damit rechnen viele Experten. Also man muss da schon genau hinschauen.
Ja, hier auf den MSCI Europe gerechnet steht im Moment eine Dividendenrendite von 5%. Und das ist eben nicht, wie du richtig sagst, den hohen Ausschüttungen, sondern eher den niedrigen Kursen geschuldet. Und man kann sicherlich gespannt sein, ob denn die Dividenden dann auch am Ende so gezahlt werden. Denn die Unternehmen haben ja sicherlich große Transformationen, große Investitionen zu tätigen, um international eine Rolle zu spielen. Die Chinesen fangen gerade erst an, Elektroautos nach Europa zu verschiffen. Und insofern ist der Druck wirklich riesengroß, nicht nur in der Elektrifizierung, sondern auch in der ganzen Software. Das nochmal benötigt Investitionen. Und deswegen muss man schauen, ob es denn dann wirklich bei diesen 5% bleibt oder ob nicht der ein oder andere seine Dividende kürzt oder vielleicht sogar vollständig streicht, um in zukünftige Entwicklung des Unternehmens zu investieren.
Lass uns bitte nochmal kurz die Begriffe sortieren. Also wir haben einmal die Dividende, das ist quasi in Euro und Cent oder eben in Dollar, wenn wir im Ausland sind. Das sieht mal ganz toll aus und mal weniger toll, aber wichtig ist eben die Relation zum Aktienkurs, zur Aktienbewertung, zum Gewinn je Aktie. Und dann sind wir bei der Dividendenrendite. Kannst du noch mal ganz genau erklären, wie man die berechnet?
Ja, es geht immer auf das eingesetzte Kapital. Und dann gucke ich mir natürlich an, beispielsweise pro Aktie, was kostet mich eine Aktie und wie viel Dividende darf ich da erwarten? Und daraus errechnet sich dann die Dividendenrendite. Und die schwankt eben dann nicht nur mit den Dividenden, die ausgezahlt werden, sondern natürlich auch mit den Aktienkursen. Tendenziell, wenn die Aktienkurse runtergehen, steigt die Dividendenrendite, wenn sie raufgeht, dann fällt die Dividendenrendite. Von daher ist eine hohe Dividendenrendite nicht per se ein gutes Zeichen, weil es ja daran liegen kann, dass ein Unternehmen strukturelle Probleme hat und deshalb von einer Kursschwäche betroffen ist. Genauso umgekehrt, Unternehmen, die stark wachsen, investieren eben viel, einen großen Anteil ihrer Gewinne schütten weniger aus und haben dann in der Regel auch eine kleinere Dividendenrendite, sind aber stark wachsende Unternehmen. Und wie so oft im Leben macht es wahrscheinlich die Mischung, dass man ein Stück weit auf die Wachstumswerte setzt, auf die Chancen der Zukunft, aber eben auch im Portfolio durchaus berücksichtigt diejenigen, die nochmal eine nachhaltige Dividende zahlen. Das muss nicht immer die höchste Dividendenrendite sein. Da muss man auch auf die Ausschüttungsquoten gucken. Also das wird dann mit dem Gewinn sozusagen verglichen. Wie viel vom Gewinn wird denn ausgeschüttet? Unternehmen, die aus der Substanz also mehr ausschütten, als die Gewinne hoch sind, da ist man dann schon sehr kritisch. Und insofern gibt es da doch mehrere Sachen anzugucken, als rein nur die tatsächliche Eurozahl oder Dollarzahl oder wie auch immer in Geld oder auch die Dividendenrendite.
Genau, auf diese Ausschüttungsquote hätte ich dich auch angesprochen. Was ist denn so in Anführungsstrichen normal? Was ist gesund? An welcher Stelle wird es ungesund? Ich kann mir vorstellen, ein Unternehmen, was das erste Mal eine Dividende ausschüttet, weil es noch sehr jung ist, wird wahrscheinlich ein bisschen weniger ausschütten. Aber gibt es so einen Wert Pi mal Daumen? Ich habe häufig gelesen, dass so 60-70% bei einem ja ein bisschen langweiligere Branche, langweiligeres Unternehmen okay sind. Bei einem Unternehmen, was mehr investiert, ist es dann wahrscheinlich weniger. Gibt es da irgendwelche Faustformeln?
Ja, ich glaube, die Zahlen, die du genannt hast, Jessica, die sind schon so ein Maßstab, an dem man sich orientieren kann. 50-70%, hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn es 80 werden, dann wird es dann ein bisschen viel. Dann fragt man sich, hat das Unternehmen keine Wachstumsmöglichkeiten mehr, wo es investieren kann. Oft kommen ja auch zu diesen Dividenden dann noch Aktienrückkaufprogramme dazu. Das muss man dann auch nochmal angucken. Und wenn es dann eben zu hoch geht, zu viel Gewinn dabei drauf geht, dann fragt man sich, wo will das Unternehmen denn und wie will es denn wachsen? Ja, und wenn die Quoten zu klein sind, dann ist eben die Frage, woran liegt das denn? Werden da Löcher gestopft oder investiert man wirklich in die Zukunft und kann dann daraufhin in Zukunft höhere Dividenden erwarten? Also deswegen sind so Pauschalurteile sicherlich schwierig, aber als Orientierungsgröße kann man wahrscheinlich 50% plus rechnen, sollte aber dann über 80 oder sowas dann langsam wieder vorsichtig werden.
Und wenn wir jetzt bei unseren Dividendenaristokraten nochmal sind, das ist ja auch ein Gütezeichen und das gibt ja auch Fonds und ETFs, die darauf setzen und es gibt ja viele Unternehmen, die wirklich eine Dividendenpolitik, eine ganz strenge verfolgen. Das heißt, die wollen regelmäßig anheben oder auf gar keinen Fall die Dividende mal senken. Ist das denn schlimm, wenn mal ein Jahr lang aus der Substanz ein bisschen was genommen wird, weil man halt sieht, es ist so ein Dividendenaristokrat und die wollen nicht rausfliegen aus so einem Index oder aus so einem Fonds?
Naja, das weiß man dann eben schon, dass aus der Substanz bezahlt wird. Und das ist, wie gesagt, eigentlich kein gutes Zeichen. Also da würde man sich dann schon Gedanken machen, ob das noch gesund ist, ob das wirklich ein einmaliger Fall ist, warum das denn so ist. Es ist sicherlich gesünder, dann den Realitäten auch ins Auge zu schauen. Sollte sich ein schlechtes Jahr, ein Sondereffekt, ich weiß nicht was, ergeben, dann muss man darauf, glaube ich, auch reagieren. Dafür hat wahrscheinlich der Markt mehr Verständnis als über solche Verschleierungs, es ist nicht zu hoch hängen, also es ist jetzt nichts Illegales oder sowas.
Kosmetik hätte ich es jetzt genannt.
Genau, über solche Kosmetik, wo man dann aus der Bilanz heraus zahlt. Das ist, glaube ich, nicht wirklich gut, wenn man das tut.
Warum ist denn eigentlich die Dividende so extrem wichtig für unseren Anlageerfolg?
Weil die Dividende ein großer Anteil tatsächlich des gesamten Anlageerfolges ist. Man kann das zum Beispiel angucken, wenn man den DAX als Performance-Index, in den ja die Dividende wieder eingerechnet wird, mit dem DAX-Preisindex vergleicht. Da klaffen also durchaus Welten dazwischen und da sieht man, wie wichtig der Anteil der Dividende an der Gesamtperformance ist. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, wenn man eben 50% plus an Gewinnen ausschüttet, dann ist das durchaus ein nennenswerter Betrag und der kann eben dann nochmal auch zur Gesamtrendite entsprechend beitragen.
Das sind ja teilweise 40-50% über längere Zeiträume, die da der Unterschied ist. Und ich habe das jetzt in der Geschichte gesehen für den S&P 500. Der ist ja eigentlich ein Kursindex, also wirklich nur die Kursentwicklung. Aber auch da gibt es eine weniger bekannte Variante, die dann der Performance-Index ist. Beim DAX, wie du gerade ja gesagt hast, ist es andersrum. Wir haben ja immer den Performance-Index in der Zeitung stehen. Also das zählt auch für andere Länder, für andere Regionen. Es ist mal mehr und mal weniger. Aber es ist schon ein krasser Effekt. Sollte ich deswegen dann vielleicht auch, wenn ich auf Fonds und ETFs setze, lieber die tessorierenden als die ausschüttenden Varianten wählen, weil meine Dividende dann automatisch auch reinvestiert wird und das Geld weiter arbeitet?
Ja, Jessica, die Tesaurierung führt eben dazu, dass der Fonds für dich die Entscheidung übernimmt und direkt investiert. Man kann das natürlich auch selbst machen, aber wenn man diese Ausschüttung nicht benötigt für irgendwelche Ausgaben, dann ergibt es vielleicht tatsächlich Sinn, das automatisiert zu machen, weil man sich einfach um nichts kümmern muss, sondern die Dividenden dann direkt wieder im Fondsvermögen investiert werden. Wie gesagt, wenn man die Gelder braucht oder selbst entscheiden will, kann man auch ausschüttende Fonds nehmen und dann selbst die Entscheidung treffen. Wie wichtig das aber ist, dann wirklich auch zu tun, das sieht man, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, am Unterschied von DAX und Preis-DAX, also dem Performance-Index und dem Preis-Index, beide 1988, meine ich, gestartet, mit 1000 Punkten genau. Der Preisindex liegt jetzt bei 8000, knapp 200. Der Performance-Index liegt bei um die 21.000. Also da sieht man schon, dass sich da doch eine gewaltige Kluft aufgetan hat. Und der Unterschied ist eben die Dividende.
Es heißt ja auch immer, dass Dividenden ein Polster für stürmische Zeiten sind. Stimmt das bei einer Dividendenrendite von 3% und den Kursschwankungen, die wir teilweise am Markt sehen? Ist das wirklich noch ein Polster?
Ja, da wäre ich vorsichtig. Also du hattest ja am Anfang schon richtigerweise meinen Einwand im Vergleich zu Renten relativiert. Ich glaube, das muss man hier auch tun. Natürlich kann man dann immer sagen, da ist mir ja egal, wie die Kurse verfallen, dann habe ich immer noch meine Dividende. Das werden auch manche Anleger sicherlich so tun. Aber die Volatilitäten können natürlich schon relativ groß sein. Und insofern wäre ich da heute vorsichtig mit solchen Aussagen.
Das hat sich, glaube ich, auch einfach ein bisschen überlebt, dieses Polsterkonzept. Aber wir sind uns einig, es ist ein extrem wichtiger Baustein. Und es kann ja eben auch wirklich nur ein Baustein sein, diese Dividendenstrategie. Ich kann das ja mit anderen Dingen in meinem Portfolio kombinieren. Oder ich kann, wie es einige tun, ja auch wirklich nur auf die Dividenden Strategie setzen. Hat das eine oder andere Vor- oder Nachteile oder kann das jeder nach seinem Gusto, nach seiner Strategie auswählen?
Das kann natürlich jeder nach seiner Strategie auswählen. Jessica, wir hatten ja vorhin schon gesprochen darüber, dass die Mischung es wieder macht, also etwas auf Wachstumswerte setzen, aber auch ein bisschen defensivere Aktien mit dazu nehmen, beruhigt sicherlich das Portfolio über verschiedene Regionen, über verschiedene Sektoren, um eben nicht mit einzelnen Meldungen dann starken Schwankungen zu unterliegen. Wer das machen möchte, kann das natürlich auch tun. Aber ich würde doch empfehlen, hier zu diversifizieren. Und dazu gehören dann sicherlich auch Dividendentitel grundsätzlich mal dazu.
Würdest du denn sagen, man sollte es wirklich über Fondslösungen machen? Oder kann man, wenn man wirklich Lust hat, sich so stark mit Einzelaktien zu beschäftigen, das auch wirklich einfach nur bei Einzelaktien tun? Oder ist das Risiko auch einfach wieder zu groß?
Wenn ich nicht eine einzelne Aktie nur kaufe, sondern man sieht ja, dass man so ab gut 10 Aktien ausreichend diversifiziert ist, Richtung 15 Aktien ist man dann schon ganz ordentlich diversifiziert und so viele sind es ja auch gar nicht am Ende des Tages, die so nachhaltig diese gute Dividende zahlen. Also wenn man sich damit gerne beschäftigen möchte und da reingucken will und eben die ganzen Dinge, die wir ja vorhin schon berichtet haben, sich anguckt, nämlich Ausschüttungsquoten, Dividendenrenditen, Geschäftsmodell, Investitionsraten und so weiter und so fort, dann kann man das sicherlich auch in Eigenregie machen. Die Daten sind verfügbar. Einfacher ist es sicherlich, einen Fonds zu kaufen und dann sozusagen den Fondsmanager die Entscheidungen treffen zu lassen. Auch da kann man ja dann mehrere verschiedene Fonds zusammenbauen, eben aus den Segmenten beispielsweise mehr Dividenden, mehr Wachstum, wie auch immer, und dann darüber eine Diversifikation aufbauen.
Sind Dividenden in diesem Jahr eine gute Investition, weil die Ausschüttungsquoten oder vielmehr die Ausschüttungen auf einem Rekordhoch sind? Oder sagt man da eigentlich, Dividenden ist ein Baustein, den muss man immer haben? Das hat gar nicht unbedingt was mit diesem Jahr oder nächstem Jahr zu tun.
Das würde ich jetzt auch nicht auf dieses Jahr münzen wollen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen bei den Aristokraten, dass die Unternehmen sind, die eben nachhaltig über längere Zeit ihre Dividenden zahlen. Und insofern würde ich das nicht so sehr jahresabhängig machen. Ich würde jetzt eher gucken, wie ist die ökonomische Entwicklung? Muss man Aktien haben? Wie viel Risiko möchte man da gehen? Wo möchte man es gehen? Wer ist von den ganzen politischen, geopolitischen, geldpolitischen Themen stärker betroffen als andere und danach dann die Anlageentscheidungen treffen?
Ich finde, es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, Dividendenaktien. Und ich danke dir für die Einordnung.
Sehr gerne, Jessica.